Reden wir über das Geld, reden wir über Transparenz auch bei den Einkommen, das wird wichtig sein. Das im Verborgenen macht es für die Frauen noch einmal schwerer, selbst auch darum zu kämpfen, die Einkommensschere zu schließen.
Und Wertschätzung, vor allem im Arbeitsleben, wenn die allerdings kaum bis gar nicht vorhanden ist, im monetären Sinne jetzt, dann ist die Motivation, die liegt da natürlich auch brach.
Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
Wenn es in diesem Tempo weitergeht, dauert es noch mehr als 30 Jahre, bis Frauen das Gleiche wie Männer verdienen. Auf dieses Problem macht auch heuer der Equal Pay Day aufmerksam. In diesem Jahr, also 2023, fällt er auf den 31. Oktober und hat sich damit in einem Jahr um nur einen einzigen Tag verschoben. Rund eine 500.000 Euro entgeht Frauen dadurch in ihrem gesamten Erwerbsleben. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nachgehört, Vorgedacht. Ich bin Barbara Kasper aus der ÖGB Kommunikation.
Am 31. Oktober haben Männer also bereits so viel verdient, wie es Frauen erst bis Jahresende tun. Frauen arbeiten damit 62 Tage gratis. Unterschiedliche Kontostände gibt es aber nicht nur bei Männern und Frauen, die Vollzeit arbeiten, sondern bereits bei männlichen und weiblichen Lehrlingen. Hallo, auch von mir, ich bin Peter Leinfellner, ebenfalls aus der ÖGB Kommunikation. Und in dieser Folge analysieren wir, warum gleicher Lohn für gleiche Arbeit noch immer nicht Wirklichkeit ist, woran das liegt und wie man diesen ungerechten Unterschied ganz einfach beseitigen könnte. Zu Beginn, da hören wir wie gewohnt aber ein Statement nach und denken dann vor, was das für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich bedeutet. Jetzt hören wir Frauenministerin Susanne Raab.
Die harten Fakten sind, Frauen erhalten immer noch für dieselbe Arbeit bei gleicher Qualifikation weniger Geld als Männer. Das ist inakzeptabel.
Das war ein nachgesprochenes Zitat von Frauenministerin Susanne Raab. Und was die harten Fakten sind, besprechen wir jetzt mit Corinna Schumann, ÖGB-Bundesfrauenvorsitzende und Vizepräsidentin. Hallo.
Hallo.
Und später hören wir auch Richard Tiefenbacher, er ist Vorsitzender der österreichischen Gewerkschaftsjugend. Mit ihm haben wir vorab über die Unterschiede schon bei den Lehrlingen gesprochen.
Corinna, ich möchte mit dir beginnen und gleich einmal so ein bisschen mit der Tür ins Haus fallen. Jedes Jahr im Herbst sitzen wir hier gemeinsam und reden über den Equal Pay Day und die Unterschiede beim Einkommen von Frauen und Männern. Ist es jetzt quasi ein Naturgesetz, dass Frauen weniger verdienen?
Aber ganz bestimmt nicht. Es ist kein Naturgesetz, dass Frauen weniger verdienen. Und wenn die Frau Bundesministerin sagt, es ist inakzeptabel, dann ist das sehr nett. Aber dass wir uns jedes Jahr erklären, dass etwas inakzeptabel ist, aber nicht ins Handeln kommen, das ist unerträglich. Und man könnte dagegen was tun.
Aber wie kann das jetzt sein? Wir haben im Zitat gehört, dass es eben auch bei gleicher Qualifikation Einkommensunterschiede gibt. Wo kommt das her?
Also es hat die verschiedensten Ursachen. Es hat sehr viel zu tun mit der Bewertung von Arbeit. Es hat sehr viel zu tun damit, dass Frauen oft schlechter eingestuft werden, schon am Beginn ihrer Karriere. Es hat also sehr viele Faktoren, die Frauen einfach in ihrer Laufbahn und ihren Einkommen behindern. Und da muss man ansetzen. Es gibt hunderte von Vorschlägen, die man umsetzen könnte, um diese Einkommensschere zu schließen und nicht noch einmal 100 Jahre warten. Das hält ja wirklich niemand mehr aus.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Es sind offenbar nicht einmal mehr Babyschritte. Es ist offenbar ein Stillstand, bis Männer und Frauen in Österreich das Gleiche verdienen. Was löst das in dir aus? Wie geht es dir damit, wenn du das jedes Jahr hörst?
Also es macht einen wirklich wütend. Vor allen Dingen für die Frauen. Es geht ja nicht darum, was mich selbst wütend macht, sondern vor allen Dingen, es geht darum, wie geht es den Frauen und wie kann man für die Frauen Gerechtigkeit erzeugen. Und von daher muss sich diese Wut in Aktion umsetzen und wir werden als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gemeinsam laut sein, um wirklich zu sagen, jetzt ist es Zeit, Maßnahmen zu setzen, um die Einkommensschere zu schließen.
Jetzt verdienen Frauen generell offenbar schon weniger als Männer und jetzt sind wir noch konfrontiert mit einer massiven Teuerung. Da ist jedes Minus am Konto eine zusätzliche Belastung, oder?
Frauen verdienen weniger, das wissen wir. Und Frauen arbeiten zum Großteil Teilzeit. Jede zweite Frau oder über jeden zweiten Frau, 51% sind wir bereits, arbeiten Frauen Teilzeit, das heißt auch Teilzeiteinkommen. Und die Teuerung und diese Wahnsinnspreissteigerungen belasten die Frauen natürlich dann doppelt und dreifach. Also hier Handlungsschritte zu setzen, erstens die Teuerung zu dämpfen, was wir schon sehr lange fordern, wäre wichtig, aber auch an der Schraube der Fraueneinkommen zu drehen, einfach um Gerechtigkeit herzustellen.
Welche Schrauben sind das im Speziellen, im Detail? Also wie kann man das konkret gegensteuern, dass Frauen noch mehr verdienen?
Also ich glaube, es beginnt einmal mit der Berufswahl. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, sich anzuschauen, in welches Berufsfeld gehe ich und wie mache ich aber auch Berufsfelder, die bisher für Frauen nicht so attraktiv waren, einfach attraktiver. Nur zu sagen, Frauen geht es in die Technik, wird zu wenig sein. Also wir brauchen einen Blick auf die Berufsfelder, auch auf die Berufsfelder der Zukunft, die Green Jobs. Wie kann man die für Frauen attraktiv machen? Weil es sind jene Bereiche, wo einfach besser bezahlt wird. Und dann geht es darum, wie kann ich schauen, dass ich verhindere, dass Frauen ungerecht in der Arbeitswelt mit dem Einkommen behandelt werden. Also wie kann ich Lohntransparenz schaffen? Wie kann ich garantieren, dass Frauen am Beginn ihrer Berufslaufbahn richtig eingestuft werden? Und wie kann ich schauen, dass der Umstand, dass Frauen einfach Kinder bekommen, nicht zu einem negativen Teil wird in ihrer Verlaufskarriere? Also da gilt es, gesellschaftlich hinzuschauen und vor allen Dingen politische Handlungen zu setzen.
Und wie vorher schon erwähnt, haben wir auch vorab mit Richard Tiefenbacher, Vorsitzender der österreichischen Gewerkschaftsjugend, gesprochen, warum also nicht nur Frauen, die schon im Berufsfeld mit Einkommensunterschieden kämpfen, sondern auch bereits Lehrlinge hier ein Problem haben. Das hören wir von ihm. Hören wir mal ein bisschen rein, was er zu sagen hat.
Richie, danke, dass du wieder bei unserem Podcast mit dabei bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Wir reden über den Equal Pay Day, der ist heuer am 31. Oktober. Durchschnittlich 16,9% verdienen Frauen aktuell weniger als Männer und das nur, weil sie Frauen sind. Diese schreiende Ungerechtigkeit, die gibt es aber nicht nur bei den Beschäftigten, die bereits im Berufsleben stehen. Die Gewerkschaftsjugend hat sich jetzt erstmals auch die Unterschiede in der Lehre angesehen, den sogenannten Lehrlings-Pay Gap. Warum habt ihr das gemacht und was waren da die Ergebnisse?
Ja, uns war es wichtig, Erkenntnisse zu gewinnen, ob es diese Gehaltsunterschiede und Ungerechtigkeiten eben auch schon während der Lehrausbildung gibt. Und wir sind draufgekommen, dass die Gehaltsunterschiede zwischen Frauen und Männern eben bereits schon bei der Wahl der Lehrstelle beginnen. Wir haben diesen Lehrlings-Pay-Gap nicht anhand von Frauen oder Männern berechnet, sondern wir haben eben die Niedrig- und die Hochlohnbranchen hergenommen und in den Vergleich gestellt, wo wir dann draufkommen sind, wenn wir diese Branchen dann eben vergleichen, also sind vor allem frauendominierte Branchen, die was deutlich weniger bezahlt bekommen als die männerdominierten Bereiche, dass hier dann die jungen Frauen in Ausbildung ganze 54 Tage gratis arbeiten im Vergleich zu den männlichen Kollegen in den anderen Branchen. Und das ist natürlich eine Ungerechtigkeit, gegen die wir auch vorgehen wollen.
Was löst das in dir aus? Wie geht es dir damit, wenn ihr eben vor diesen Erkenntnissen, vor diesen Ergebnissen steht, dass es vor allem frauendominierte Branchen sind, also dort, wo viele Mädchen eine Lehrstelle beginnen, dass es genau die Branchen sind, die schlechter bezahlt sind?
Frust und Ärger, das löst das in mir aus. Und es gibt das Sprichwort, so viel kann man gar nicht fressen, wie man kotzen möchte. Ich glaube, das ist auch sehr treffend, weil gerade in den frauendominierten Branchen und Berufen, das sind ja all jene Berufe, die sehr systemrelevant sind für uns als Gesellschaft, damit wir überhaupt gut leben können. Das ist der Einzelhandel, das sind körpernahe Dienstleistungsbereiche, das sind die Gastronomie, also wenn wir gut jausen gehen wollen. All diese Berufsbranchen und Bereiche, die werden deutlich schlechter bezahlt und sind vor allem frauendominiert. Und das kann natürlich nicht sein, dass ich für gleichwertige und gesellschaftswichtige Arbeit weitaus weniger verdiene als andere Branchen, die gesellschaftspolitisch betrachtet vielleicht gar nicht so wichtig sind für unser gutes Zusammenleben. Und da gehört natürlich eine Lohntransparenz herbeigeführt, dass man offen und ehrlich auch über die Gehälter reden kann, um diese Ungleichheiten auch aufzeigen zu können. Und dann gehört natürlich eine ordentliche Gehaltserhöhung auch hinein, weil gleiches Geld für gleiche Arbeit und es geht am Ende des Tages auch um sehr viel Wertschätzung und auch um Zukunftsfähigkeit der jeweiligen MitarbeiterInnen in den Branchen. Und das kann nur sichergestellt werden, wenn die Wertschätzung und das nötige Gehalt natürlich auch ausreichend vorhanden ist.
Wie erklärst du dir, dass es überhaupt diese Unterschiede gibt in den Branchen, vor allem, dass es in den frauendominierten Branchen so viel weniger ist? Und was könnte man da vielleicht auch machen, damit es besser wird?
Es gibt so ein sonderbares Beispiel der IT-Branche, das vor geraumer Zeit ein sehr frauendominierter Bereich war, wo dann ein Umschwung passiert ist. Der IT-Bereich ist jetzt sehr männerdominiert. Früher war er schlecht bezahlt und jetzt ist er sehr, sehr gut bezahlt. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, Anreizmodelle zu schaffen, vor allem in den sehr frauendominierten Bereichen, damit hier mehr Männer beginnen und auch in den sehr männerdominierten Bereichen, dass der Ort mehr Frauen beginnen. Das heißt, das, was wir brauchen, ist eine gute Durchwachsung und eine gute Durchmischung der ArbeitnehmerInnen in den jeweiligen Branchen, damit sich das dann auch wieder einpendelt.
Was bräuchte es vielleicht grundsätzlich auch noch, damit die Bezahlung in frauendominierten Branchen jetzt vielleicht schon schneller steigt?
Also wenn man sich die schlecht bezahlten Branchen anschauen, ob das vom Einzelhandel bis zur Gastronomie, zur Reinigung, den körpernahen Dienstleistungen geht, ist ein Bild, das sich ganz klar abzeichnet und das ist, dass diese Branchen gewerkschaftlich sehr, sehr schlecht organisiert sind. Also es sind wenige Mitglieder dort vorhanden und dort, wo wenige Mitglieder vorhanden sind, dort ist unsere gewerkschaftliche Schlagkraft eben nicht so stark wie in anderen Bereichen und dementsprechend schlechter schauen dann auch die Gehaltsverhandlungen aus, weil wir eben diesen Rückenwind der jeweiligen Mitglieder nicht haben, den wir aber brauchen, damit wir was wirklich Gutes aushandeln können. Also werdet Gewerkschaftsmitglieder, damit wir die Stärke haben in den Lohnverhandlungen, damit ihr am Ende des Tages mehr Einkommen zum Auskommen habt.
Du hast vorher auch erwähnt, okay, wir brauchen eine bessere Durchmischung quasi der Geschlechter in den Branchen, damit womöglich das Gehalt dadurch auch aufgebessert wird, das Einkommen, also die Bezahlung. Wie kann man es denn schaffen, dass mehr Frauen in so genannte männerdominierte Branchen wechseln oder dort gleich eine Lehrstelle machen und umgekehrt?
Ich glaube, es ist wichtig, da auch schon in der Schulzeit zu beginnen mit Berufsorientierung. Es ist sehr, sehr schwierig, wenn ich jetzt 14 oder 15 Jahre alt bin und mich entscheide, okay, ich möchte nicht mehr in die Schule gehen, ich möchte mein eigenes Geld verdienen, ich möchte ein bisschen selbstständiger werden in der großen, weiten Welt und dazu brauche ich eben Geld. Welchen Beruf ich dann auswähle? In Österreich haben wir mehr als 200 Lehrberufe und das ist schon eine ordentliche Herausforderung, da was Maßgeschneidertes für mich zu finden oder was zu finden, was mit meinem Lifestyle und meinen Interessen zusammenpasst. Und jetzt spielt natürlich sehr viel der familiäre Kreis und die Freunde mit, die an jungen Menschen dabei dann beeinflussen, welchen Beruf ich eben auswähle. Vielleicht werde ich im Einzelhandel tätig, weil es die Mama da ist oder am Bau, weil es der Papa ist oder vielleicht im Büro, weil der Onkel dort tätig ist. Aber ich glaube, es ist sinnvoll, sich nicht nur auf die familiären oder die Freunde als Multiplikatorinnen zu verlassen, sondern eben vermehrt Berufsorientierungstage in den Schulen zu installieren, um hier überhaupt schon Bewusstsein zu schaffen in den Köpfen der jungen Menschen, dass sie wissen, was gibt's und was bietet der große, weite Arbeitsmarkt für mich an und wo gibt's Chancen.
Kommen wir wieder zum Geld. Wir haben früher gesagt, in einigen Branchen bekommen junge Frauen, Mädchen deutlich weniger. Was ist das jetzt für ein Signal an diese Frauen? Was wird da vermittelt, wenn wir die schon zum Start ihrer Berufslaufbahn mitbekommen, meine Arbeit ist offenbar weniger wert?
Sehr wenig Wertschätzung. Und Wertschätzung vor allem im Arbeitsleben, das hat ja auch dann sehr viel mit einem persönlich zu tun, die dann die Motivation, also ein Anreizfaktor für die Motivation auch ist. Wenn ich ausreichend Wertschätzung bekomme, wenn die allerdings kaum bis gar nicht vorhanden ist, im monetären Sinne jetzt, dann ist die Motivation, die liegt dann natürlich auch brach. Und das zeichnet sich ab, wenn man mit jungen Menschen aus den Berufssektoren und Branchen redet. Die sind am Anfang der Lehrzeit hoch und top motiviert. Die sagen, das taugt mir voll, es ist alles leibend. Und wenn man dann aber dasselbe Gespräch im letzten Ausbildungsjahr nochmal führt, dann ist die Kurve der Motivation, die war am Anfang hoch und die ist jetzt da ganz weit unten im Keller, weil eben der Verdienst kaum bis gar nicht vorhanden ist, also vom Geld her. Dann sagen auch viele junge Menschen, war vielleicht doch nicht so gut, dass ich mich für den Job entschieden habe. Ich mache die Ausbildung jetzt fertig und werde dann aber in einem anderen Sektor arbeiten. Oder ich lege die Ausbildung sowieso komplett flach und tue mich jetzt schon anderswertig orientieren, aber ich bleibe auf keinen Fall in der Branche, weil es gefällt mir dort einfach nicht. Oder der Verdienst ist zu wenig für mich.
Geld bzw. was man verdient, das wird in Österreich sehr oft verschwiegen. Da wird so der Mantel des Schweigens drüber gebreitet. Deiner Erfahrung nach, ändert sich das gerade bei den jungen Leuten oder ist auch die Einkommenshöhe nach wie vor, also auch bei Ihnen, ein Tabuthema?
Ich glaube, es hat sich deutlich geändert im Vergleich zu früher, dass man jetzt da offener über das Einkommen redet, was man hat. Und es ist ja die Wiener Mentalität, die vielleicht ganz Österreich schon angesteckt hat, dass man gerne sudert, vielleicht nicht nur über das Wetter oder über die politische Landschaft, sondern vor allem auch über den eigenen Verdienst, dass das Einkommen einfach nicht mehr zum Auskommen reicht. Das heißt, es wird offener darüber geredet, es ist aber bei Weitem noch nicht so, dass es einfach ein ganz normaler Kaffeetratsch ist, dass ich einfach normal darüber rede, was ich verdiene, was du verdienst, das ist jetzt nicht unbedingt Gesprächsthema Nummer eins, aber es wird offenherziger damit umgegangen.
Wir haben gesagt, 54 Tage bei den Branchen, wenn man sich das anschaut, arbeiten junge Frauen gratis. Die Einkommensunterschiede liegen auch so bei 16-17%. Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, die Lehrlingseinkommen, die brauchen in Österreich schon noch einen ordentlichen Boost.
Auf alle Fälle, branchenübergreifend, für jeden einzelnen Lehrberuf in ganz Österreich, da wäre es doch schön, wenn man Tausender im ersten Lehrjahr hat. Ist nicht nur eine schöne Zahl, sondern auch ein gutes Einkommen zum Auskommen. Und das ist die Art von Wertschätzung, über die wir vorher schon plaudert haben, die es braucht, um junge Menschen vielleicht überhaupt motivierter und vielfältiger auch ins Berufsleben hineinzubringen und auch zu motivieren, einen Lehrberuf zu ergreifen und im Umkehrschluss auch dann zu halten.
Das waren klare Worte und eine klare Ansage von dir, Richard Tiefenbacher, Vorsitzender der österreichischen Gewerkschaftsjugend. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Wir haben jetzt gehört, dass die Wurzeln der Einkommensunterschiede, die gibt es bereits beim Start ins Berufsleben bei den Lehrlingen. Corinna, jetzt wieder zurück zu dir. Man hört immer von einem Fachkräftebedarf in Österreich. Wir brauchen Fachkräfte in den unterschiedlichsten Bereichen und Branchen. Wäre jetzt eine Gleichstellung von Mann und Frau und die damit verbundenen Chancen für Frauen nicht eine der Antworten darauf, dass man auch noch mehr Frauen da in diese Bereiche bringt?
Absolut, aber ich darf vorher noch einmal auf die Worte von Richie Tiefenbacher zurückkommen. Ich finde es großartig, dass die Gewerkschaftsjugend sich jetzt mit den Lehrlingseinkommen und dem Gender Pay Gap bei den Lehrlingseinkommen beschäftigt. Weil das ist schon der Beginn in der Frage, wie wird Arbeit bewertet und wie wird die Arbeit der Mädels bewertet und jener, wo hauptsächlich Burschen in den Berufen sind. Also tolle Aktion der Gewerkschaftsjugend. Wir machen es ja gemeinsam mit den ÖGB-Frauen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Ansatz, um auch noch einmal darauf hinzuweisen, wo Ungerechtigkeiten schon am Beginn der Berufskarriere sind. Die Frage des Fachkräftebedarfs aus Frauensicht anzusehen, glaube ich, ist ganz wesentlich. Vor allen Dingen sich zu fragen, wie kann ich Frauen motivieren, in Vollzeit zu gehen oder mehr Stunden zu arbeiten? Das ist eine unserer großen Fragen. Das heißt damit auch mehr Einkommen für die Frauen. Aber da braucht es Rahmenbedingungen auf den verschiedensten Ebenen. Da braucht es den Ausbau der Kinderbildungseinrichtungen. Da muss man sich fragen, wie kann Pflege für nahe Angehörige organisiert werden und mit Beruf vereinbart werden? Also da braucht es Rahmenbedingungen. Nur allein zu sagen, Frauen in Teilzeit arbeiten halt mehr Stunden, na, das ist ein bisschen zynisch und fast bösartig.
Du hast jetzt schon angesprochen, es braucht Rahmenbedingungen, damit Frauen auch mehr arbeiten können beispielsweise. Welche Forderungen oder welche Modelle gibt es denn seitens des ÖGB oder seitens der ÖGB-Frauen noch, um Einkommensgleichheit voranzutreiben?
Also ich glaube, alle Maßnahmen, die man setzt, um Lohntransparenz herzustellen, sind ein ganz wichtiger Teil. Und ich glaube, es geht um die Frage auch, wie kann ich bezahlte und unbezahlte Arbeit im familiären Bereich gerecht verteilen. Und wir haben gemeinsam mit der Arbeiterkammer das Familienarbeitszeitmodell entwickelt. Das sagt, also Männer arbeiten meist Vollzeit, Frauen Teilzeit, wenn ein Kind da ist. Machen wir es doch so, Männer arbeiten ein bisschen weniger, Frauen ein bisschen mehr. Wir kommen in eine Spanne von 28 bis 32 Stunden. Und einer reduziert, die andere setzt hinauf. Das ist ein Gewinn für beide, ein Gewinn vor allen Dingen für die Kinder. Und der Gap dazwischen, der kann durch eine staatliche Unterstützung aufgefangen werden. Also diese Formen der Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit ist eines der Modelle, wie ich Frauen auch von dem überbordenden Maß der unbezahlten Arbeit entlasten kann.
Auch wenn es jetzt nicht die Schuld der Frauen selber ist, natürlich, dass sie weniger verdienen, was können Frauen dennoch selber tun, um mehr zu verdienen?
Eines ist einmal die Berufswahl. Da haben wir schon drüber geredet, das ist ein wichtiger Faktor. Zweitens, glaube ich, ist es Zeit, dass man über Geld redet. Je mehr darüber nicht geredet wird, desto unter der Decken gehalten wird, desto schwieriger wird es für die Frauen werden. Also darüber zu reden, wie viel kann man verdienen, wie viel verdiene ich, sich auch selber zu informieren, was kann ich tun, wie wird es ausschauen, wenn ich mehr Stunden arbeite, wie viel hätte ich dann mehr im Geldbörsel, weil das ist mein Geld, das ich verdient habe und das ist meine Absicherung auch. Also nicht nur jetzt für das Einkommen, sondern auch dann für die Pension. Also reden wir über das Geld, reden wir über Transparenz auch bei den Einkommen, das wird wichtig sein. Das im Verborgenen macht es für die Frauen noch einmal schwerer, selbst auch darum zu kämpfen, die Einkommensschere zu schließen.
Wenn du sagst, man muss mehr über Geld sprechen, Löhne und Gehälter müssen transparent sein, um die Lücke zu schließen, braucht es aber da nicht auch die politischen Weichenstellungen dafür? Also braucht es da nicht auch politischen Willen, dass man sagt, so, und diese Berichte und diese Einkommensberichte, die muss es jetzt verpflichtend geben?
Absolut. Und wir haben ja gesehen, dass es funktioniert. Wir haben es in anderen Ländern gesehen. Das isländische Modell hat gezeigt, binnen Kürze war die Einkommensschere geschlossen, weil sie einfach Maßnahmen gesetzt haben, die wirklich gewirkt haben. Und das Gleiche sehen wir im öffentlichen Dienst bei uns. Der öffentliche Dienst kann sehr stolz darauf sein, dass er eine wesentlich geringere Einkommensschere hat als die Privatwirtschaft, weil hier eben alles transparent ist, weil der Arbeitsplatz bewertet ist. Also sich hier Beispiele zu nehmen und zu sagen, oh, es geht. Der öffentliche Dienst hat binnen kürzester Zeit von 12%, jetzt sind sie gerade um 8% in der Einkommensschere. Das ist ja eine tolle Leistung und da könnte man sagen, was ist denn da passiert, dass das möglich war? Und wir sehen, es ist möglich und wir müssen nicht 100 Jahre warten.
Das heißt, wenn die Frauenministerin früher sagt, es ist inakzeptabel, dass Frauen für dieselbe Arbeit noch immer weniger Geld als Männer erhalten, ist es für dich auch inakzeptabel, dass die Politik einfach nur zuschaut?
Absolut. Die Analyse ist zu wenig. Man muss ins Handeln kommen. Das ist nicht immer angenehm, aber um Gerechtigkeit herzustellen, muss man kämpfen. Das wissen wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ja alle mal.
Jetzt wissen wir auch, der Gender Pay Gap ist ja unter Anführungszeichen nur der Anfang, weil da zieht sich ja ein Rattenschwanz nach sich. Richtig arg wird es dann in der Pension, oder?
Zuerst auch noch in der Frage des Arbeitslosengeldes, weil auch das hängt ja an dem Einkommen und dann natürlich in der Pension. Das Schlimmste, was es gibt, ist Altersarmut von Frauen. Wir sehen es ja jetzt, dass sehr viele Frauen in einer ganz prekären Situation im Alter sind. Und das ist unerträglich. Und es ist eine furchtbare Form der leisen Armut, die man nicht sieht. Und wir alle wollen nicht, dass gerade Frauen, die doppelt, dreifach Belastungen in ihrem Leben Unglaubliches geleistet haben auf so verschiedensten Ebenen, dass sie dann im Alter sagen, also ich weiß nicht, wie ich mein Leben fristen soll. Ich brauche unbedingt die Unterstützung von Angehörigen, weil sonst könnte ich meinen Monat nicht fristen. Also das ist unerträglich und daran muss man arbeiten, dass das verhindert wird in einem so reichen Land wie Österreich ist.
Ich habe ein Zitat gefunden, da würde ich jetzt gerne deine Meinung dazu hören. Ich habe gelesen, der Gender Pay Gap ist Sexismus am Gehaltszettel. Siehst du das auch so?
Also ich sehe das sehr deutlich und pointiert ausgedrückt und ich glaube, viele würden diesem Zitat zustimmen. Aber wenn ich diesem Zitat zustimme, bedingt es Handlungen. Ich kann nicht nur sagen, es ist so, sondern ich muss jetzt sagen, wie können wir als gemeinsame gesellschaftliche Anstrengung diese Ungerechtigkeit abschaffen? Jedes Jahr den Equal Pay Day wie einen traurigen Feiertag der Frauen zu begehen, ist nicht die Aufgabe, sondern wir wollen es ändern, wir wollen Gerechtigkeit schaffen und dafür kämpfen wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter Seite an Seite.
Corinna, abschließend, nächstes Jahr wird sich's nicht ausgehen, aber sagen wir sitzen in 10 Jahren wieder hier. Wo sollen wir dann stehen bei den Einkommen von Männern und Frauen?
Also wenn man ein Idealbild zeichnet, dann würde ab dem nächsten Jahr begonnen werden, einen Plan aufzustellen, der gesellschaftlich über alle Politikfelder hinweg sich anschaut, wie kann ich die Einkommensschere schließen. Das ist nicht nur an einer Schraube zu drehen, da braucht es viele Anstrengungen, aber es braucht das gemeinsame Verständnis, hier ist zu handeln. Und wir haben genug Werkzeug in der Hand. Wir haben jetzt das Lohntransparenzrichtlinie der EU, die können wir umsetzen. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, um Frauen zu unterstützen. Wir können gesetzliche Änderungen schaffen. Wir brauchen sozusagen eine Art von Kommission, wie auch immer sie aufgestellt ist, die auch dem Parlamentsbericht pflichtig ist, um zu sagen, welche Fortschritte passieren jetzt wirklich beim Schließen der Einkommensschere. Welches Ziel wollen wir in 10 Jahren erreicht haben? Das ist wichtig und an dem Plan muss man sich forthandeln und nicht jedes Jahr sagen, oh je, der Gender Pay Gap ist so groß und er wird nicht kleiner oder zu wenig kleiner. Das ist zu wenig. Es braucht wirklich einen Plan und man muss sich das Wissen anderer Länder, man muss sich das Wissen anderer Berufsgruppen genau anschauen, was können wir umsetzen und was können wir von anderen lernen, um dann wirklich die Einkommensschere ganz effizient zu schließen.
Also Möglichkeiten und Handlungsschritte gäbe es genug, sagt Corinna Schumann, ÖGB-Frauenvorsitzende und Vizepräsidentin. Danke fürs Dabeisein, sage ich schon mal. Und traditionell kommt jetzt noch unser Podcast-Quiz. Ich lese dir jetzt eine Aussage vor und will gerne von dir wissen, von wem stammt denn diese Aussage beim Gewerkschaftskongress 1928? Also es ist fast 100 Jahre her. Das allerärgste Unrecht liegt in der ganz unwürdigen Entlohnung der Frauen. Was glaubst du, von wem ist dieses Zitat?
Oh, ein großartiges Zitat und noch immer gültig, das macht dann ja ganz fertig. Ich kann ehrlich sagen, ich kann den Namen nicht nennen, aber ich denke, es ist eine unserer starken Pionierinnen, die sich damals schon für gerechte Entlohnungen der Frauen eingesetzt haben. Und ich hoffe, es ist Zitat einer Frau, einer Gewerkschafterin, die jetzt noch im ÖGB sichtbar ist.
Mhm. Ja, ich würde sagen, das war gar nicht so schlecht, auch ohne Namen, aber die Beschreibung stimmt auf jeden Fall. Die richtige Antwort ist Anna Boschek. Sie war die erste Frau in der Reichsgewerkschaftskommission. Das war 1893 und ist ein Vorläufer des ÖGB. Und sie ist eine der ersten Frauen im Nationalrat 1918 gewesen und die erste Leiterin des Frauenreferats des Bundes Freier Gewerkschaften 1928. Also mit deiner Beschreibung hattest du vollkommen recht. Ja, und damit sage ich vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein, Corinna Schumann.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und danke an dieser Stelle auch an Richard Tiefenbacher fürs Dabeisein und vorab für das Interview.
Damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Nachgehört vorgedacht gibt's auf allen gängigen Podcast-Apps. Danke fürs Weitersagen. Bleibt auch digital mit uns verbunden, den ÖGB. Den gibt es auch auf Facebook, auf Instagram, Twitter und auch auf TikTok. Diese Links, die gibt es unten in den Shownotes. Wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das online rasch und bequem erledigen. Alle Infos dazu auf oegb.at. Bis zur nächsten Folge.
Wenn wir wieder nachhören und mit Gästen vordenken.